Hallo liebe Fotografinnen, hallo liebe Fotografen. Herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge des Photography Meet & Speak Podcasts, dem Podcast zum Event. Mein Name ist Dominik Holland und ja, ich bin heute im Gespräch mit dem lieben Toni Andreas Rudolph. Toni ist Fotograf noch aus Nürnberg, bald aus München und seine Fotos beziehungsweise ihn kann man doch in die Travel- und Lifestyle-Richtung einordnen. Zumindest macht er sehr, sehr coole Bilder und darüber werden wir heute mit ihm sprechen, beziehungsweise ich mit ihm sprechen. Lieber Toni, schön, dass du da bist. Stell dich doch mal kurz vor.
Hallo, servus. Ja, meinen Namen kennt ihr ja schon. Ich bin der Toni, derzeitig lebend in Nürnberg. Bald geht's nach München. Fotografieren tue ich jetzt seit ungefähr Ende 2017, würde ich sagen. Habe mich darauf sehr spezialisiert, auf die Bereiche halt Lifestyle und Travel. Nehme ab und zu mal meine Drohne mit, aber die Drohne, die benutze ich selber dann eher kaum. Das macht dann meine Freundin. Und ich komme ursprünglich aus der Visual Effects Industrie. Und wie kann man sich das vorstellen? Also ich habe halt quasi die Postproduktion für große Kinofilme gemacht, darunter zum Beispiel Avengers oder Star Wars, und bin darüber dann auf die Fotografie gekommen, habe dann aber später in die Industrie quasi gewechselt, war dann im Marketing, jetzt bin ich im Produktdesign. Und für mich ist momentan die Fotografie eher ein Hobby, auch zum Abschalten. Aber ich würde eher sagen, dass es schon immer eher was zum Abschalten war. Warum, werden wir bestimmt rausfinden, sag ich jetzt mal. Und genau, ja, das wäre quasi so eine kleine Vorstellungsrunde von mir. Und ja.
Ja, cool. Freut mich, dass es geklappt hat, Toni. Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen privat. Und ich bin schon lange Fan deiner Arbeiten. Übrigens, das erfährst du jetzt, wobei, naja, wenn der Podcast rauskommt, ist es Sonntag, dann ist es eigentlich schon online. Ich habe ja gestern die Zuschauer vom Meet & Speak, also in der Story, gefragt, wer sie so inspiriert, welche Fotografen sie inspirieren. Und da ist auch dein Name gefallen und du wirst tatsächlich heute Abend veröffentlicht als Inspirationsquelle für andere Fotografen auf dem Photography Meet & Speak Insta. Genau.
Ja. Wahnsinn.
Also deswegen kann ich das jetzt schon sagen, die Leute, wenn sie es hören, ist es schon online. Guckt gerne auf Photography Meet & Speak, da habe ich so einen Inspirationspost und da seht ihr dann auch den Toni. Genau, also tatsächlich bist du auch für viele Leute eine Inspiration. Woher nimmst du denn deine Inspiration? Hast du überhaupt Inspiration oder bist du da jemand, der rein aus dem Bauch heraus schießt? Weil deine Bilder sind ja sehr, sehr farbenfroh, sehr cineastisch angehaucht. Sie wirken sehr nach Momentaufnahmen, also nie gestellt, sondern eher wirklich nach Momentaufnahmen. Wie würdest du denn deine Fotografie einordnen? Woher holst du denn deine Inspirationen?
Also Inspiration holt man ja eigentlich vor allem von anderen Fotografen oder halt bei mir auch sind es ganz viele Filme, woher ich die Inspiration nehme, sage ich jetzt mal.
Macht auch Sinn, wenn man weiß, woher du kommst, ne?
Ja, genau. weil ich finde halt, dass die Videografie beziehungsweise die Kinofilmproduktion oder auch allgemein TV-Produktion, die Leute, die da hinter der Kamera stehen, die haben es halt einfach echt drauf. Also die wissen halt genau, wie sie es halt machen müssen, sage ich jetzt mal. Und das ist eine meiner Hauptinspirationsquellen. Natürlich auch andere Fotografen, wie viele sicherlich auch wissen, der André Josselin, da stehe ich auch dazu, dass er halt eine große Inspiration ist. Oder der Alessio Albi. Bei den Directoren, sage ich jetzt mal, ist es zum Beispiel David Fincher, der mich sehr inspiriert. Der hat wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl, sage ich mal, für Bild und auch Farben.
Gehört auch zu meinen Lieblingsregisseuren tatsächlich.
Ja, also das ist Wahnsinn, was er halt echt macht. Und ich bin, glaube ich, auch mal jemand oder bin allgemein jemand, der eher weniger seine Inspiration nimmt aus Musik. Ich habe auch immer in der Vergangenheit viele Podcasts gehört und da fällt das Thema Musik eigentlich sehr, sehr oft, was auch wunderbar ist, weil Musik ist ja auch, wird auch viel benutzt bei Shootings, einfach um die Stimmung aufzulockern. Ich weiß gar nicht, wie das bei dir ist. Du benutzt, glaube ich, auch eher viel, oder?
Ja, sehr viel. Also bei mir kann ich gerade eine Story erzählen. Ich hatte letztens einen Kundenshoot und ich fahr los und merke so, scheiße, ich habe meine Musikbox vergessen. Und dann habe ich sie angerufen und habe gefragt, hey, folgendes, ich habe meine Musikbox vergessen, ich müsste nochmal schnell zurück, beziehungsweise ich bin dann zu meinem Bruder, der auf dem halben Weg lag, und habe dann von ihm die Box geholt. Und habe sie gefragt, hey, ich würde 5 Minuten später kommen, aber nicht ohne Musik, das geht nicht. Und das wirst du auch verstehen, wenn die Box da ist. Und ja, also bei mir geht nichts ohne Musik, gar nichts. Also es ist eine sehr, sehr treibende Kraft am Set bei mir. Voll, also ich
Wahnsinn.
verstehe dich da total.
Ja, also ich muss zugeben, bei mir ist eigentlich die Musik immer aus beim Shooten. Also ich habe immer nie eine Musikbox dabei. Und ja, da wird halt einfach gequatscht, sag ich mal. Aber jetzt auch, um wieder zurück auf deine Frage zu kommen, also bei mir ist es halt echt wirklich so, Film und TV ist da eine große Inspiration. Und ja, genau, also farblich, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir gehen mal in die Farbe, was mich da zum Beispiel inspiriert, ist auch André Josselin ganz groß. Aber ich glaube, meine ursprüngliche Inspiration für meinen Farbstil, sage ich mal, kommt von der Serie Peaky Blinders, von der ersten Staffel. Also
Kenne ich.
da, die Farben finde ich mega dort, und auch, dass es so super moody ist, da ist die Serie bekannt für. Und was ich, glaube ich, auch vor 2 oder 3 Monaten rausgefunden habe, die benutzen für einige Shots. Da gibt es so Szenen in einem Café, sage ich mal. Und da benutzen die zum Beispiel auch den Tiffenfilter sehr viel.
Ach,
Und der.
den habe ich, das ist doch, der macht da so ein bisschen so einen glowy Look, oder?
Ja, genau, exakt.
Aha.
Ja, den benutze ich auch seit 2, 3 Monaten erst. Vorher habe ich gar nichts. Also da habe ich das meiste über Lightroom quasi gemacht, damit es so ein bisschen moody aussieht.
Ach so, der Look ist tatsächlich bei dir mittlerweile über diesen Tiffenfilter, und ich dachte lange Zeit, es ist über Lightroom, aber gut, klar, wenn du jetzt den Filter hast.
Ja, nee, also momentan ist es eher ein Hybrid, sage ich mal. Also der Moody-Look kommt auf jeden Fall von beidem mittlerweile, aber am Anfang, ich sag mal, alles, was vor März diesen Jahres geschossen wurde von mir, also zum Beispiel meine Portugal-Reihe oder meine Paris-Reihe, die sind alle über Lightroom quasi gemacht. Dieser Moody-Look.
Cool. Ja, dieser Tiffenfilter. Also ich bin da auch zufällig vor 2, 3 Wochen auf den aufmerksam geworden, weil ich den irgendwo in einem Blog gelesen habe. Deswegen ist es ein Zufall, dass du den auch ansprichst. Aber ich überlege gerade, die letzten Bilder von dir, da waren auch so Bilder in einem Museum, ne?
Genau,
Die habe
ja.
ich sehr glowy in Erinnerung. Da sind so Pferde, also so Steinpferde.
Ja.
Genau. Ah, okay. Ja, also guckt mal beim Tony auf Instagram vorbei. Ich glaube, dann seht ihr direkt, was für ein Bildlook dieser Tiffenfilter macht. Cooler Tipp, ja.
Definitiv.
Und wie würdest du denn deinen Bildstil beschreiben? Jetzt haben wir ja schon ein bisschen über Inspiration gesprochen. Wir werden bestimmt auch nochmal ein bisschen auf das Thema, wie du zur Fotografie gekommen bist, weil es ja doch recht spannend, dass du so aus der Visual-Effects-Schiene kommst. Aber wie würdest
Genau.
du denn erstmal am Anfang, wie würdest du denn deine Fotografie beschreiben? Was zeichnet deine Arbeiten aus?
Ich glaube, meine Fotografie ist sehr authentisch, sehr auf den Menschen fokussiert, genauso wie auf den Moment. Und was bei mir, glaube ich, auch sehr wichtig ist, ist, dass die Umgebung gut und stimmungsvoll gezeigt wird. Also ja. Und auf jeden Fall, was ich vorher sehr oft erwähnt habe, es ist halt sehr moody. Ich mag das, wenn das so eher unperfekt ist. Bilder können bei mir gerne ein bisschen unschärfer sein. Und ja, so würde ich, glaube ich, meinen Stil beschreiben, als sehr authentisch, sehr moody, sehr stimmungsvoll und sehr umgebungsabhängig. Also ich kann zum Beispiel wirklich kaum zweimal am selben Ort shooten. Das ist bei mir sehr schwierig, weil ich benutze für meine Fotos hauptsächlich zurzeit ein 35 mm Sigma, und da ist es mir halt sehr wichtig. Also da, mit dem 35 mm nimmst du halt allgemein sehr viel auf von der Umgebung. Und ja, von daher bin ich da echt sehr location gebunden, dass ich da nicht zweimal an denselben Ort gehe.
unterscheidet dich ja massiv von anderen Fotografen, weil ich könnte jetzt an der Hand bestimmt 5 abzählen, die wo so ihre 5 Standard-Locations haben und da eigentlich immer ihre Fotos machen. Ja, aber ja, das klar. Treibt einen ja auch an, immer unterwegs zu sein und neue Locations zu suchen, ne? Also das definitiv. Ist ja auch ein Approach an sich selber irgendwo.
Ja, natürlich. Also ich fahre halt auch immer sehr, sehr gerne und sehr viel rum. Also Reisen ist da wirklich ein großer Faktor bei mir und ja, das kommt definitiv auch von meinem Stil, würde ich sagen. Bin ich quasi gezwungen, so ein bisschen.
Ja, man sieht wirklich, dass du sehr viel unterwegs bist. Würdest du sagen, dass du vor der Fotografie schon viel gereist bist oder reist du wegen der Fotografie viel, beziehungsweise weil du nie an einem Ort sein kannst, mehrmals?
Nee, ich glaube, es kam wirklich durch die Fotografie, dass ich so viel reise, zumindest urlaubstechnisch. Von der Filmindustrie aus war ich sehr viel unterwegs und bin so, sage ich mal, berufstätig viel gereist. Also ich war zum Beispiel ein Jahr in Vancouver, fast ein Jahr in London. Ich war in Stuttgart, in Frankfurt, halt überall so ein bisschen, aber eher wegen dem Beruf und dafür aber urlaubstechnisch eher so gut wie nie immer unterwegs. Und das hat sich vor allem jetzt durch die Fotografie dann sehr geändert bei mir. Also ich bin halt wirklich, wenn ich unterwegs bin, schon auch da, wo man gute Fotos machen kann und ja, wo man beides einfach sehr gut verbinden kann, Fotografie und Reisen.
Ja, meistens sind ja die sehr fotogenen Plätze auch die schönsten, also
ja, eben.
Das denke ich passt ganz gut. Ich finde ja wirklich den Einstieg wahnsinnig spannend von dir und ich kenne auch prinzipiell, gut, die Welt ist groß. Ich persönlich kenne niemanden, der mal irgendwie in der Visual Effects Branche oder irgendwas für Hollywood mal nur im Ansatz gemacht hätte. Mhm. Deswegen finde ich es doch ganz interessant, wo so deine Wurzeln sind. Und ich meine, der Film hat ja einen riesigen Impact auf deinen Bildstil, hast du ja vorhin schon gesagt, ja. Was Inspirationen anbelangt. Mhm. Ich glaube, da spielt auch deine Vergangenheit als Visual Effects Artist sehr mit rein. Kannst du vielleicht mal erzählen, wie bist du denn überhaupt jetzt mal, also blöd gesagt, nach Hollywood beziehungsweise an Rande von Hollywood gekommen, beziehungsweise wie bist du dazu gekommen, bei Filmen mitzuwirken? Also war das eher Zufall, war das Glück, war das Können, Vitamin B? Erzähl doch mal, ist, denke ich mal, ganz spannend für Leute, die dich noch nicht kennen.
Nee, ich glaube, das war eher viel Ehrgeiz und auch Wissensdurst, würde ich sagen. Das war zu der Zeit, wo Herr der Ringe rauskam. Und anstatt einfach den Kinosaal zu verlassen und dann mit seinem Kumpel oder mit seinen Freunden darüber zu diskutieren, wie geil der Film war, habe ich mir halt die Frage gestellt, was muss ich tun, um an solchen Filmen zu arbeiten, also an so großen Hollywood-Produktionen. Und da habe ich mich halt umgeschaut und lange geguckt, okay, was könnte mir taugen, und bin dann damals dann in die Digital Painting-Richtung gegangen. Da war ich, glaube ich, 16, würde ich sagen, 16 oder 17, habe da aber schon 2 Jahre lang so Web- und Grafikdesign gemacht. Das wurde mir dann mit dem Zeitpunkt auch ein bisschen zu langweilig. Da habe ich das dann komplett über Bord geworfen, habe mir dann ein Grafiktablett geholt und dann jeden Tag nach der Schule habe ich dann, oder teilweise auch sogar vor der Schule, habe ich mich dann hingesetzt und irgendwelche Bilder am Rechner gemalt in Photoshop. Und ja, dann habe ich halt meinen Schulabschluss gemacht, habe dann angefangen zu studieren und hatte dann ein Praktikum in Leipzig gehabt. Das war auch so eine kleine Filmproduktionsbude, die hat halt gerade irgendwie für so eine kleine Werbekampagne ein Video quasi gemacht. Und da war ich, glaube ich, wirklich so als Aushilfe angestellt. Ich glaube, so auf 250 Euro Basis oder sowas.
Gab's das?
250 Euro? Ja, das gab's wirklich. Und die haben dann wirklich von einem Tag auf den anderen kamen die dann so zu mir und meinten so, Toni, ja, wir müssen leider gerade sparen und wir müssen dich leider entlassen sozusagen. Du arbeitest jetzt noch bis zum Rest des Monats, das waren noch 2 Wochen. Arbeitest du jetzt noch und danach müssen wir dich leider gehen lassen, wegen wir können uns dich nicht mehr leisten.
Ja, 250 Euro, ne? Also ja, genau. Wir reden hier über 250 Euro.
Und da stand ich halt jetzt davor, okay, was mache ich jetzt? Und dann habe ich herausgefunden, dass es eine FMX gibt in Stuttgart. Das ist quasi so eine große wie soll ich sagen, so eine Art Filmmesse in Deutschland, wo dann auch die großen Visual Effects Studios sind und rekrutieren. Und dann habe ich geguckt, okay, was zahlst du so für quasi für das Zugticket von Leipzig nach Stuttgart? Hab dann rausgefunden, okay, die FMX ist in der Woche. Jetzt gucken wir mal, was so ein Bahnticket hin und zurück kostet. Das waren, glaube ich, so um die 180, 190 Euro. Und da habe ich gesagt, okay, meinen letzten Monatsgehalt nehme ich jetzt mal in die Hände und fahre dann halt einfach mal runter, gehe quasi all in. Und war dann dort und habe dann da mit einem Recruiter gesprochen. Und der hat mich dann quasi rekrutiert. Und ich glaube, einen halben Monat später war ich dann bei meinem nächsten Praktikum dann in München und habe dann angefangen, an meinen ersten Hollywood-Filmen zu arbeiten als Concept Artist bzw. Concept Designer. Das kann man sich quasi so vorstellen, wenn du zum Beispiel Robert Downey Jr. hast, der gerade irgendwie so ein Handy hochnimmt, dann habe ich zum Beispiel dieses futuristische Handy, was so in diesem Marvel-Stil ist, quasi designt. Oder was zum Beispiel auch gemacht oder was ich auch gemacht habe in meinem Praktikum dort. Ich weiß nicht, kennst du von Avengers Age of Ultron diesen Quicksilver? Der so super schnell da rennt.
Ah ja, der so rumsurft, oder?
Nee,
das ist der Silver Surfer, ne?
Das ist der Silver Surfer, genau.
Und aber ich glaube, ich weiß wen.
Wenn der so übelst schnell rennt, dann zieht er so einen Trail hinter sich her.
Ah, ja.
Und diesen Trail habe quasi ich designt. Das war quasi meine Praktikantenaufgabe damals.
Ach, krass. Und also kommst du aus so einer Schule und direkt zack.
Ja, genau. Also ich habe halt während meines Studiums dann halt schon angefangen. Und so bin ich dann in die Filmindustrie gekommen. Und bin dort dann halt, wie ich vorhin schon erwähnt habe, viel gereist. Hab dann da mein Praktikum fertig gemacht, bin von dort aus, dann habe ich ein Jobangebot aus London gekriegt, bin dann halt fast ein Jahr nach London gegangen. Dann war ich mit London fertig, da habe ich gerade an Guardians of the Galaxy gearbeitet, dann war der halt fertig. Und dann habe ich ein Jobangebot aus Vancouver bekommen und dort habe ich dann an Batman gegen Superman gearbeitet und da die Visual Effects mitgemacht und genau. Als ich dann wieder nach München gekommen bin, wurde mir alles so ein bisschen zu viel dann. Nochmal quasi mal einen Zeitsprung, ich glaube von so anderthalb Jahren von Vancouver. Und da hat es dann angefangen mit der Fotografie bei mir. Und das ist zum Beispiel auch der Grund von meiner Stilfindung her, warum mein Stil so ist, wie er ist. Wegen ich retuschiere halt meine Fotos so gut wie gar nicht. Was aber halt wegen den Visual Effects daran liegt, dass mich hat es halt genervt, in immer so viel Postproduktion zu machen und ich wollte halt mal was machen, um es so natürlich wie möglich zu machen. Oder auch zu versuchen, die Qualität so hoch zu pushen, ohne dass du viel Retusche machst oder Postproduktion in dem Fall. Und deswegen ist mein Stil so geworden, wie er geworden ist. Also ich retuschiere halt meine Bilder zu 99,9% nicht. Also die man bei Instagram sieht oder halt auf meiner Website oder auf Behance, das ist quasi so, wie es halt aus der Kamera rauskommt und ich mache halt nur meine Farben drüber und fertig.
Wie lange sitzt du dann so im Schnitt an dem Bild? Ungefähr?
Ich würde sagen, so eine halbe Minute ungefähr.
Oh, also bei mir ist es nämlich genau umgekehrt. Ich brauche ungefähr eine halbe Minute für den Look. Oder lass es eine Minute sein. Aber dafür gefühlt 20, 30, 40 Minuten für Hautretusche. Also bei mir ist es genau umgekehrt.
Ja, also ich habe halt, mir war es ganz am Anfang sehr wichtig, halt allein wegen der Post-Production und weil ich da ständig von der Arbeit aus ständig am Rechner sitze, dann wollte ich das nicht unbedingt noch in meiner Freizeit tun, sondern ich wollte halt einfach coole Fotos machen oder möglichst coole Fotos, aber so wenig wie möglich am Rechner sitzen. Und deswegen habe ich versucht, halt meinen Workflow, sage ich mal, auf die höchstmögliche Effizienz auszurichten. Und das beinhaltet halt, dass mein Look die meiste Arbeit macht. Da habe ich auch 3 Monate dran gesessen, um da die Farben zusammenzubauen. Aber ich benutze eigentlich dann nur einen Filter sozusagen. Durchgängig nur einen Filter. Also ich baue jetzt nicht pro Serie oder pro Set einen neuen Filter, sondern ich habe halt meinen so ausgelegt, dass er eigentlich für möglichst jede Lichtsituation funktioniert. um es halt möglichst effizient zu halten. Und ja.
Das war gerade der Punkt, also was ich gerade im Kopf durchgehe, weil du sagst, ein Filter und dann sind bei mir schon die Alarmglocken mit, aber was ist, wenn Schatten, aber was ist, wenn viel Licht?
Ja.
Wie löst du das Problem? Machst du da noch irgendwie so kleine Tweaks oder sagst du wirklich, ich habe einen Filter, der regelt alles so quasi?
Ich habe einen Filter, der regelt alles. Deswegen hat es auch echt 3 Monate gedauert, den zu bauen,
Wahnsinn.
inklusive mehrere Iterationen quasi, um den halt auszubauen. Und ich glaube, ich lege den Filter jetzt eigentlich nur noch drüber, dann arbeite ich nur noch mit dem Temperaturregler und dann eigentlich nur noch mit Licht und Schatten, mit den Licht- und Schattenreglern und das war es eigentlich.
Und ich kann da, glaube ich, auch gleich sagen, nein, der Toni verkauft keine Presets. Weil ich glaube,
Nee.
viele, die sich das jetzt hören, denken sich, oh, den Filter will ich aber auch.
Nee, also den verkaufe ich nicht, leider.
Nein, es zeichnet ja auch deinen Stil aus. Und wenn du da 3 Monate, ich glaube, es ist nochmal ein Unterschied, ob jemand wie du da 3, 3,5 Monate an so einem Ding sitzt und das für dich perfektionierst, dass das voll und ganz deine Art der Fotografie trifft und matcht, ist, glaube ich, nochmal ein Unterschied zu Leuten, die halt, ja, 20 Filter verkaufen für tausend verschiedene Situationen, wo sie halt pro Filter, keine Ahnung, 3, 4 Minuten, lass es 5 Minuten sein, drin sitzen. Das ist, denke ich, kann man nicht vergleichen und das ist natürlich auch wie so ein Geheimrezept. Das würde man natürlich auch nicht hergeben.
Ja, war schon so ein kleines Forschungsprojekt quasi, das den Filter zu bauen. Also es war wirklich schon Aufwand. Also ich finde auch nach einer Zeit, viele wissen es vielleicht auch, die Filter bauen oder die allgemein ihren Look bauen. Irgendwann nervt es halt. Du sitzt halt, keine Ahnung, schon den zweiten Tag dran oder den dritten Tag und es wird irgendwie gefühlt nicht besser sozusagen. Und da 3 Monate an einem Filter zu sitzen, war halt echt nervig. Also das ist wirklich kein Zuckerschlecken und das sollte man, glaube ich, auch nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Aber man wird natürlich belohnt. Aber jeder hat da seinen eigenen Stil. Und mir war es halt, oder ist es halt wichtig, dass es möglichst effizient alles ist. Und ja.
Wahnsinn. Ich überlege mir gerade, ich stelle mir gerade vor, wie ich 3 Monate dran sitze und versuche, einen Filter zu bauen. Ich glaube, ich würd spätestens nach 8 Stunden sagen, das passt jetzt so, wie es ist.
Ja, so war es bei mir
Wahnsinn.
auch die ersten Tage.
Aber wie kann man sich das vorstellen? Was kann man denn 3 Monate lang bauen auf Instagram, genau, auf Lightroom? Ich finde das echt interessant. Was hast du da so gemacht? Sind wahrscheinlich ganz, ganz, ich vermute mal, du hast viele Fotos gemacht und dann immer mal wieder reingeladen und geguckt, wie wirkt das und was passt da und nur ein paar Prozente hier, ein paar Prozente da. Oder wie lief das?
Genau. Also du gehst eigentlich immer so gefühlt einen Schritt vorwärts und 2 Schritte zurück, weil du öffnest jetzt zum Beispiel ein Bild von dir, das hat ungefähr, ich sag mal, 25% Lichtanteil und 75% Schattenanteil und dann baust du quasi den Filter darauf um, dass der halt so aussieht, wie du es halt möchtest. Und als nächstes nimmst du dir ein Foto, wo du jetzt 50% Lichtanteil hast und 50% Schattenanteil. Und da funktioniert er halt nicht. Und jetzt versuchst du natürlich beide Fotos mit dem Filter halt irgendwie zu matchen. Und da bist du halt ständig am Regler schieben. Also dann fängst du halt an, wirklich den so zu bauen, dass der halt bei dem 50-50-Foto halt funktioniert. Und dann gehst du halt wieder in dieses andere Foto zurück. Und dann guckst du halt, ob es da halt auch noch weiterhin quasi für dich akzeptabel ist, von der Qualität her. Und wenn es das tut, dann denkst du, okay, jetzt bin ich wieder 2 Schritte vorangegangen. Und jetzt nimmst du als nächstes ein Foto, wo du halt, keine Ahnung, 90% Lichtanteil hast und 10% Schattenanteil. Also wirklich ein sehr helles Bild. Und da funktioniert es halt mal wieder nicht. Und dann musst du halt wieder 3 Schritte zurückgehen. Und
Wahnsinn.
fängst dann halt wieder an, Regler zu drehen. Und das machst du halt quasi 3 Monate lang. Man kann es vielleicht auch schneller machen. Aber ja, und dadurch dauert das halt auch so lange.
Und wie lange hast du den Filter jetzt schon? Also wie lange arbeitest du mit diesem einen Stück Masterpiece?
Ich würde sagen, 1,5 bis 2 Jahre jetzt. Und ich entwickle ihn, sage ich mal, immer so minimal weiter. Jetzt zum Beispiel mit dem Tiffenfilter kam halt wieder einen Schritt dazu, wo ich mir dann gesagt habe, okay, da muss jetzt noch mal ein bisschen was verbessert werden. Oder was halt auch wichtig ist, ist von Kamera übergreifend. Das heißt, ich habe mir ab und zu mal eine Leica ausgeliehen und mir war es halt wichtig, dass der Filter auch gleichzeitig auf einer Leica funktioniert. Und da musste ich dann halt auch wieder ein paar Regler ziehen oder zumindest anpassen und miteinander matchen, weil hauptsächlich benutze ich halt eine Canon 5D Mark II und mir war es halt echt wichtig, dass ich, egal ob ich jetzt mit einer Leica M10 fotografiere oder mit einer Canon 5D Mark II, der Filter, den will ich einfach draufhauen und dann sieht er bei beiden halt gut aus. Und da musste ich halt auch wieder quasi ein Update davon machen. Genau, und die größte Hürde war, glaube ich, dann, das war so mein persönlicher Ansporn auch, dass der Filter auch funktioniert bei einer Drohne, dass ich da quasi auch nochmal kameraübergreifend nochmal Anpassungen vornehme. Also, ja.
Cool, also ich beneide dich da echt ein bisschen, weil wenn ich überlege, wie lange ich an einem Bild sitze, ja, also manchmal, ich bin ja in der Regel, ja, Studiofotograf, kann man schon sagen, 90% meiner Bilder sind im Studio und auch schwarz-weiß. Ich habe ja davor auch viel mit Farbe gemacht und ich meine, klar, ich habe schon auch so meinen Schwarz-Weiß-Look, so meinen glühenden Look, wo ich genau weiß, okay, welche Regler machen was und wie bearbeite ich die Bilder und so, und das ist auch viele schon out of cam. Aber trotzdem sitzt man halt doch dran, weil mein Look halt doch viel auch durch die richtige Retusche, Dodge & Burn und sowas halt entsteht auch. Aber es gibt schon so Momente, wo ich mir denke, hey, es wäre einfach hammergeil, jetzt einfach die Kamera zu nehmen, rauszugehen, irgendwo hinzufahren, ein paar coole Stunden mit Models zu haben, coole Gespräche, coole Bilder, Sonne. Und aber dann hockt man doch in seinem dunklen Studio und macht so seine Bilder. Also, um Gottes Willen, ich bin super happy. Und es ist ja auch, ein Studio ist ja auch eine Art geschützte Umgebung, wo man ja auch wirklich ohne Ablenkung sich mit dem Model unterhalten kann und da auch einfach so eine Art vertrauensvolles Umfeld auch hat, so eine schon wie eine Art Schutzumfeld. Aber man vermisst halt dann schon so ein bisschen die Flexibilität und vor allem, wenn man weiß, wie lange man dann doch hier am Rechner sitzt und Bilder bearbeitet. Ich meine, es macht mir auch Spaß, aber wenn ich dann deine Bilder sehe und ich weiß, hey, das ist ein Knopfdruck gewesen, natürlich klar, 3 Monate Arbeit, aber nichtsdestotrotz ist das schon sehr, sehr beeindruckend.
Danke.
Wie würdest du denn, wir haben ja schon so ein bisschen über Stil, also Inspirationen geredet, und wie würdest du denn deinen Stil bzw. deinen Look beschreiben?
Mein Stil und mein Look, also mein Look ist halt sehr warm. Er ist sehr Vintage-mäßig, würde ich mal sagen. Er ist sehr Leica-inspiriert und vor allem halt auch sehr, wie soll ich sagen, ja, von alten Kameras sehr inspiriert, also halt möglichst weg von der Perfektion. Das heißt, man kennt, glaube ich, schon seit Anfang an meine Bilder an dem großen Rauschen oder an der großen Körnung. Und ja, so würde ich, ja, und sonst halt moody, wie gesagt, moody und authentisch. Und ja, das gibt halt einfach viele Einflussfaktoren, die da halt wichtig sind. Einer ist natürlich, sind natürlich die Fotografen, die man halt anhimmelt, sage ich jetzt mal, wie den André Jocelyn oder halt auch Filme, ja, wie Peaky Blinders. Das hat natürlich bei der Stilfindung ganz, ganz großen Einfluss.
Ja, du würdest mittlerweile aber sagen, dass du so deinen Stil gefunden hast, oder?
Nee, ich glaube, den eigenen Stil hat man nicht immer gefunden. Also man entwickelt sich ja stets weiter und es gibt auch niemals einen Stillstand in der Entwicklung, würde ich sagen. Das wäre, glaube ich, auch ein eher falscher Weg.
Weil ich frage deswegen so ganz direkt, weil auch auf meinem Event sehr viele Leute sind, die ihren Stil noch suchen. Und deswegen ist es auch mal ganz interessant, von jemandem mal so seine Eindrücke oder seine Gedanken zum Thema Stil, Stilfindung zu hören. Weil wenn man jetzt so dein Portfolio auf Instagram oder auf Behance und sowas anguckt, würde man ja schon meinen, das ist definitiv Toni, der Toni Andreas Rudolph Look. Also wenn man deine Bilder sieht, wenn ich die im Feed sehe, dann weiß ich sofort, das bist du, da brauche ich gar nicht nach deinem Namen suchen. Also in meinen Augen als Außenstehender, wenn ich deine Bilder sehe, weiß ich, das bist du, 100%. Es ist trotzdem interessant zu hören, dass du sagst, eigentlich habe ich noch gar keinen eigenen Stil. Mhm. Und ich glaube auch, oder bevor ich jetzt da so meine Meinung dazu kundtue, erzähl doch einfach mal frei Schnauze aus dem Bauch heraus, was sind so deine Erfahrungen mit der Suche nach dem Stil? Und einfach mal, was geht dir durch den Kopf, wenn du an das Thema mein Stil denkst oder an das Wort Stilfindung? Wie war denn so deine Journey und wo siehst du dich aktuell?
Ja, also den mit dem aktuellen Stand ist, glaube ich, eher schwierig zu beantworten, weil da würde ich, glaube ich, eher sagen, würde ich immer genau dasselbe antworten, was ich vorhin halt immer schon zweimal erwähnt habe, glaube ich. Mit dem, ich habe halt einen authentischen Moody-Stil. Ich glaube, wichtig ist eher, ob man seine Richtung gefunden hat oder nicht. Und die habe ich halt gefunden, indem ich halt sage, okay, Authentizität ist mir sehr, sehr wichtig. Und vor allem auch, dass man, ja, dass eine gute Stimmung halt rüberkommt bei den Bildern. Aber den Stil, eigenen Stil finden, ist, glaube ich, immer so ein Werdeprozess, sage ich mal. Und das ist vor allem am Anfang so wichtig. Da habe ich schon, glaube ich, vor Monaten drüber nachgedacht, dass ich glaube, der Stil, wenn du anfängst zu fotografieren, gibt es immer so zwei Phasen, die deinen Stil, sage ich mal, beschreiben. Und der zum Beispiel die erste Phase ist, der Grund, warum du angefangen hast zu fotografieren. Und das ist meistens ein anderer Fotograf, wo du dir denkst, okay, seine Bilder gefallen mir sehr gut und sein Stil gefällt mir so sehr gut und deswegen hast du Bock, auch mal Fotos zu machen. Und die zweite Phase ist, wenn du quasi deinen Mentor, sage ich mal, findest und der bestimmt dann wiederum auch, in welche Richtung du dich quasi entwickelst. Das heißt, bei mir, wenn ich jetzt mich als Beispiel nehme, bei mir war zum Beispiel André Jocelyn der Grund, den habe ich, glaube ich, damals bei 500px gefunden. Er war der Grund, warum ich angefangen habe zu fotografieren, warum ich mir gesagt habe, okay, ich finde seine Bilder richtig cool und richtig geil und sowas will ich auch mal probieren. Das war quasi der Grund, warum ich damit halt angefangen habe und deswegen ähnelt mein Stil, sage ich mal, auch so ein bisschen ihm. Aber er ist halt nicht gleich, weil bei mir, mein indirekter Mentor ist in dem Fall zum Beispiel eher David Fincher. Das heißt, eher so was Filmisches ist mir sehr wichtig und auch immer so, ja, einfach auch vom Look her. David Fincher ist halt auch sehr, sehr noise-mäßig, also Bildrauschen angehaucht. Da hat er immer ganz, ganz viel drin in seinen Bildern oder in seinen Filmen. Und ich glaube, diese zwei Sachen vermischen sich dann so ein bisschen irgendwann und im Laufe quasi des Prozesses, weil ich finde halt, teilweise gibt es wahrscheinlich auch viele Fotografen, die immer noch schauen so, ja, was macht der und der Fotograf, wegen dem ich quasi direkt oder indirekt halt angefangen habe zu fotografieren. Und das bestimmt dann, sage ich mal, deinen Stil. Also es ist zumindest so eine Denkweise oder so eine Theorie, die ich halt habe, dass es da immer diese zwei Phasen gibt. Ich weiß gar nicht, wie du das siehst.
Mhm. Ja, es ist sehr ähnlich. Also ich weiß gar nicht, wie ich in die Studiofotografie reingerutscht bin. Das war eher der Zufall. Aber meine Anfänge der Fotografie, da war es tatsächlich eher so dieses Street-Style-Photography, also dieses Outdoor. Da habe ich dann auch so einen Symmetrie-Tick gehabt lange Zeit, dass ich dann so die Mädels in irgendwelche Straßen gestellt habe, die wo irgendwie relativ symmetrisch waren oder in so Torbögen oder auf Brücken und so Zeug. Das hat mich lange, lange Zeit sehr bewegt. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, so dass bei der Arbeit mit Menschen, dass da sehr viel mehr ist als einfach nur Bilder machen, sondern da ist ein Mensch einem gegenüber. Und ich bin ein sehr offener Mensch, ich quatsche auch viel und ich weiß nicht, ich finde es immer sehr interessant, sich mit neuen Menschen auszutauschen und zu gucken, was für Erfahrungen haben sie gemacht, wer steckt denn hinter dem Namen Und da bin ich so reingerutscht. Ich habe dann immer wieder TFP-Shootings gehabt und irgendwann auch größere Namen, wo man dann einfach über Social Media ein gewisses Bild über diese Person hat, obwohl man sie noch nie gesehen hat. Aber ich glaube, jeder kann das bestätigen. Man hat einfach ein Bild von jemandem, weil man ihn auf Social Media irgendwie sieht. Aber es ist natürlich nicht echte Welt. und viele hängen da ja auch drin. Und wenn man dann diese Person hinter dem Account kennenlernt und man merkt, okay, wow, da steckt ein viel tiefschichtigerer Mensch dahinter, als man vielleicht sieht. Ja. Und so bin ich dann ein bisschen in die Richtung authentischere Fotografie gekommen. Ich bin noch nicht da, wo ich hin will, aber ich würde schon sagen, dass meine Schwarz-Weiß-Bilder zumindest eine gewisse Authentizität ausstrahlen. Sie sind natürlich immer noch ein bisschen, natürlich ist da immer noch so meine Bildsprache dahinter. Also es ist schwierig zu beschreiben, weil mein Bildstil ist sehr glühend, sehr kontrastreich. Ich versuche auch immer eine gewisse Verletzlichkeit reinzubringen. Ich nehme gerne Haut als Stilmittel, aber halt nicht, um irgendwie Reize zu präsentieren, sondern um eine gewisse Verletzlichkeit, Empfindlichkeit reinzubringen. Und mir macht es halt Spaß, Frauen so zu inszenieren. Natürlich auch mal stark und verletzlich, authentisch. Und ich glaube, meine Reise geht momentan dahin. Ich habe jetzt auch ein paar Monate wenig bis gar nicht fotografiert. Da können wir auch noch drüber sprechen, weil ich glaube, bei dir ist es aktuell ähnlich. und ich glaube, da habe ich jetzt so gemerkt in letzter Zeit, wo ich mich mehr um mein Event gekümmert habe und die Fotografie mal mit Abstand betrachten konnte, dass das eigentlich das ist, was mich reizt und warum ich Fotos mache. Nämlich so die Erlebnisse mit den Menschen, die Gespräche. Und ich glaube, mein Weg geht in diese Richtung, dass ich sage, ich möchte den Menschen authentischer festhalten. Natürlich schon auch, das ist unvermeidbar, dass der eigene Stil, da ist es schon wieder das Wort, damit reinfließt. Aber zumindest ist das mein Weg. Und ich verstehe total, was du sagst. Ich habe keinen festgenagelten Stil. Das würde ich auch so unterschreiben, weil man ist nun mal geprägt von Einflüssen und von Erfahrungen. Und das kann man nicht abstreiten. Jeder Mensch wird beeinflusst von irgendwas. Und deswegen ist es immer eine Reise. Und ich habe auch mal gesagt, ich weiß nicht mehr wo, aber irgendwem habe ich es gesagt, da wurde ich auch gefragt, hey, wann würdest du sagen, hat man einen eigenen Stil? Und ich habe da mal gesagt, das kann man nicht so pauschal sagen, da muss man auf sein Bauchgefühl hören. Ich glaube, der Punkt ist, macht dir das Spaß, was du aktuell tust? So, und wenn du sagst, ja, und da habe ich voll viele Ideen und hey, da habe ich voll tolle, dann, und du dafür brennst, dann ist es immer ein ganz guter Indikator, dass du richtig liegst. Wenn du aber irgendwie sagst, ja, ich mach's halt, was Klicks bringt, dann ist man wahrscheinlich auf der schiefen Bahn und dann geht das vielleicht noch ein, zwei Jahre und dann ist man gefrustet von dem, was man macht. Deswegen ist es ist immer eine schwierige Frage und man kann da eigentlich nur philosophisch drauf antworten. Ist gar nicht so leicht zu beantworten, ja. Also ich bin auch noch nicht da, wo ich hin will und ich weiß auch genau, wenn man in 5 Jahren mich fragt, würde ich genau das Gleiche sagen. Ich bin immer noch nicht da, wo ich hin will, weil das ist doch das Schöne an Kunst, dass Kunst einfach immer fließend ist. Also es gibt eigentlich nichts Festgenageltes. Und das ist ja das Spannende, finde ich.
Ja, aber bei dem, was ich halt so raushöre, weißt du auf jeden Fall schon, in welche Richtung du halt gehen, also Fotografie-Richtung du halt gehen willst. Das ist halt Studio und Schwarz-Weiß, aber dein Stil selber hast du halt noch nicht gefunden, weil das halt einfach ein sich entwickelnder Prozess ist. Und deswegen glaube ich, dass man sich schon eher auf die Fotografie-Richtung festlegt und irgendwann sagt, okay, das ist genau die Richtung, in die ich halt gehen will.
Total, ja, genau.
Aber mein Stil, also wenn es jetzt darum geht, vom Look her und von der Qualität der Bilder, da ist man halt immer nie angekommen. Das ist halt einfach ein immer werdender, sich entwickelnder Prozess. Und das ist auch gut so.
Das ist ja bei so vielen Lebenslagen oder Themen des Lebens so, dass die Leute immer denken, so, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich. So, wahrscheinlich nicht. Also klar ist man erstmal glücklich, wenn man es erreicht hat, aber wenn das dann 5, 6 Jahre der Status quo ist, ich glaube, es ist menschlich, dass man nie wirklich am Ziel ist. Es gibt ja auch diesen blöden Spruch, der Weg ist das Ziel, aber da steckt so viel Wahrheit drin. Ich glaube, wenn man mal was erreicht hat, dann ist es erstmal schön und das ist auch wichtig, aber ich glaube, irgendwann kommt wieder diese Stimme und sagt, ah, da geht doch noch mehr, aber guck doch mal, es geht noch weiter. Und das ist auch okay so, das muss man einfach akzeptieren. Ich glaube, auf diese Frage kann man nicht sagen, jetzt, genau jetzt hast du deinen Stil gefunden. Und nee, die Phase hatte ich auch. Ich habe ja auch meinen Stil komplett umgeworfen von dieser Outdoor-Street-Photography-Sache. Jetzt bin ich von farbenfroh und Outdoor bin ich schwarz-weiß im Studio, also mehr Kontrast geht ja gar nicht. Wobei ich da eher witzig so reingerutscht bin eigentlich in die Studiofotografie. Wäre auch eine witzige Story so am Rande. Ich bin, seit ich 16 oder 17 bin, in so einer Studiogemeinschaft, in so einem Dorf in Märching. Also wirklich ganz schlimm, wenn die Leute da hinfahren müssen, die denken auch, okay, ich entführe sie jetzt. Weil das ist wirklich ein gefühlten 500-Seelendorf und diese Studiogemeinschaft ist neben einem Bauernhof. Völlig verrückt. Ja. Aber da bin ich schon eine ganze Weile drin. Und da bin dann irgendwann war ich da 2-3 Jahre irgendwie nicht mehr drin, immer nur als Ausweichding. Und dann habe ich gekündigt, weil ich dachte so, okay, ich nutze es nicht, ich mache nur Outdoor-Bilder. Ja, und dann ist der Wolfram zu mir gekommen, also so der Leiter der Studiogemeinschaft, sagt so, hey Dominik, ich finde es schade, dass du gehst. Ich sehe ja im Studiokalender, du warst die letzten 1-2 Jahre so gut wie nicht drin. Wir machen einen Deal. Du gehst jetzt einen Monat lang kostenlos rein. Aber wirklich, ich will sehen, dass du das auch wirklich nutzt. Und wenn du nach dem Monat sagst, taugt dir nicht, okay, dann geh. Und dann war ich, glaube ich, in diesem einen Monat 8-9 Mal im Studio und hab dann gemerkt, oh ja, eigentlich ist es gar nicht mal so schlecht. Und jetzt sieht man ja, dass ich nur noch im Studio hocke. Also ja, so schnell kann es gehen. Aber ich glaube, das kommt auch daher, dass ich gemerkt habe bei den Outdoor-Shootings, dass mir eben diese Gespräche mit den Menschen gefallen und diese Erlebnisse mit den Menschen. Und das kann man ja auch im Studio haben, noch viel intensiver, weil auf so ein Shooting bei mir, das geht halt 3,5-4 Stunden manchmal. Also wenn man 4 Stunden mit einer fremden Person, in Anführungszeichen, in dem Moment den Nachmittag verbringt, hey, dann lernt man so viel kennen. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, was meine Bilder ausmachen. Ja. Wenn man halt 4 Stunden mit dieser Person verbringt, dann hat man einfach eine gewisse Atmosphäre, mit der man halt arbeiten kann.
Ja. Auf jeden Fall.
Ja, es ist ein super spannendes Thema und das war auch bei mir ganz, ganz lange, so das Thema Stilfindung und so, ein Prozess, wo ich auch oftmals unzufrieden war. Und aktuell ist ja auch so ein bisschen diese Pause gut. Das liegt halt daran, dass ich das Event gerade sehr fokussiere und auch die letzten Wochen die Webseite gebaut habe und Pläne geschmiedet habe, wie es weitergeht. Und da hat man auch einen gesunden Abstand zur Fotografie. Und das ist vielleicht noch so ein Gedanke, lass ich dich auch wieder zu Wort kommen. Das ist auch so ein Gedanke von mir. Manchmal braucht man Abstand. Wenn man das Gefühl hat, irgendwas läuft falsch, ich fühle mich unwohl, ja, dann macht man dann Fotografie halt 2 Monate mal nicht. Und ja, guck einfach mal. Und manchmal ist es einfach so ein Reset im Kopf.
Ja, ich glaube, man sollte einfach nicht so viel drüber nachdenken, über den Stil und die Stilfindung, sondern halt, wie du schon sagst, einfach machen, worauf man Bock hat, und dann kommt das alles von ganz alleine. Also man sollte es echt nicht zwingend oder sich dazu zwingen, irgendwas zu machen.
Und manchmal ist es unheimlich, was sich auf einmal fügt, wenn man einfach macht und den Kopf ausschaltet. Genau. Ja. Es ist unheimlich, das kann man nicht anders beschreiben. Die besten Dinge sind bei mir im Leben immer ohne große Hirnmaschinerie entstanden. Also es bremst einen eher. Ich habe vorgestern war es, glaube ich, auf meinem Privataccount ein Bild gepostet, so ein, ein Bild verlinkt in meiner Story von Life Goals, so ein Instagram-Motivation-Account. Ja, kann man halten von was man will, aber manchmal stehen da ganz gute Sachen drin. Und da stand drin, Moment mal, das muss ich jetzt tatsächlich schnell rausholen, weil bevor ich jetzt hier einen Stuss erzähle, das kam jetzt mal schnell im Podcast machen. Schauen wir mal, ist das noch
drin? Share es mit uns.
Ich share es mit euch. Moment, da ritzt doch irgendwo das Archiv, ne? Ah ja, hier muss ich doch. Irgendwo ist es. Stories. Hier. So. The more fearful a person is, the more he uses his mind. The more fearless a person is, the more he uses his heart. Und das ist irgendwie sehr richtig. Also wenn man einfach den Kopf ausschaltet, dann geht man mehr nach dem Herzen, und das sagt einem ja oft, wohin die Reise geht oder wohin sie gehen sollte.
Ja, man darf sich da echt nicht genügend, also nicht so viel Gedanken machen. Also das bringt, glaube ich, am Ende nicht so viel, vor allem in der Fotografie nicht. Einfach machen, worauf man Bock hat.
Jetzt fällt mir gerade eine spannende Frage ein. Wie ja. stehst du zu Social Media? Speziell
Social mit
Fotografie.
Media.
Vielleicht auch mit, also nicht generell, sondern vielleicht auch wirklich mit Augenmerk auf Stilfindung und ja, vielleicht auch Ablenkung, weil man bekommt ja sehr viel vorgesetzt.
Nee, Social Media finde ich auf jeden Fall eine gute Inspirationsquelle. Man darf sich, glaube ich, aber nicht zu sehr ablenken lassen. Also inspirieren lassen ist in Ordnung, ablenken lassen, glaube ich, eher wenige. Und ich finde es super, dass man einfach so viel offenen Zugang einfach zu anderen Fotografen quasi hat oder einfach zu anderen Leuten, die quasi so ein bisschen halt auch ihre Arbeiten halt einfach teilen können. Das ging halt früher einfach nicht so einfach. Da gab es ja, glaube ich, nur so Foren und das war einfach nicht so leicht zugänglich. Von daher finde ich Social Media, was das angeht, definitiv eine sehr gute ja, Erfindung. Und genau, also ja, ich stehe da, glaube ich, schon dazu, dass man da, wenn man Arbeiten hat, kann man die auf jeden Fall auch über Social Media zeigen. Und man sollte sich auf jeden Fall eher konzentrieren, dass man sich halt, wie gesagt, inspirieren lässt. Das Einzige, was mich aber eher ein bisschen stört bei Social Media, und das ist mir vor allem aufgefallen, wenn ich gucke, was so in dem Bereich Digital Painting ist, wo ich quasi herkomme und halt Fotografie, das ist quasi das Teilen von Feedback oder das Geben von Kritik. Und das existiert halt einfach in der Social Media Welt so gut wie gar nicht. Also du kannst halt kaum jemanden schreiben, okay, das und das stört mich jetzt bei dem Bild zum Beispiel, ohne dass er es halt gleich super negativ, als super negativ empfindet. Ja. Das hast du zum Beispiel im Bereich von Digital Painting. Da wird dir halt oft gesagt, hey, die Komposition stimmt nicht oder da und da sind die Farben halt doof. Das könntest du noch verbessern. Und dann gehst du halt hin. Klar, du bist halt am Anfang erst so traurig, wegen ist es halt nicht so, wie wenn du ein Foto machst, sag ich mal. Das heißt, klar, du planst ein bisschen das Shooting, aber du machst das Foto und das ist halt erledigt in ein paar Millisekunden und dann, je nachdem, wie lange du halt dann noch sitzt an der Post-Production, sag ich mal, ob jetzt eine Minute oder 40 Minuten ist da jetzt, sage ich mal, noch anders, als wenn du jetzt ein Digital Painting machst, wo du teilweise eine Woche dran sitzt und dann postest du das auf Social Media und dann kriegst du halt Kritik dazu. Aber du stehst, also ich habe halt das Gefühl, dass die Leute da ein bisschen anders zu stehen, zu Feedback und Kritik.
Ich habe da eine wüste Theorie, wenn ich die mal reinschmeißen darf, klar, in unsere immer Runde. Ja, ist vielleicht jetzt ein bisschen hart ausgedrückt, aber ich sag's einfach mal frei raus. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Fotoszene zum Großteil so eine, also auf Social Media jetzt, so eine inszenierte Sache ist. Weil ich habe schon ganz, ganz oft erlebt, dass Fotografen und Fotografinnen, also ich will da niemanden da rausziehen, dass ganz, ganz viele, wie soll ich sagen, sie machen ihre Bilder und sie stehen dazu und sind natürlich mit Sicherheit auch ein bisschen selbstkritisch und sehen, da könnte man vielleicht noch was machen, da könnte man noch was machen, sind im Prinzip wahrscheinlich auch kritikoffen. Aber ich glaube, auf Social Media will immer jeder sich so von seiner besten Seite zeigen. So ja, von seinem, ja. Von dem, so das, was er zeigt, ist das Beste und also man will sich halt als etwas darstellen, als etwas ja, zeigen. Und wenn dann jemand kommt und sagt, hey, pass auf, ich finde das zum Beispiel mal beim Thema Color Grading, ich finde jetzt dein Color Grading nicht so gut, das passt nicht, das harmoniert nicht. Und das ist vielleicht ein super nett gemeintes Feedback und man kann daraus bestimmt auch viel lernen, wenn man es einfach zulässt. Aber in dem Moment ist es für viele wie ein Angriff auf die Instagram-Burg, die sie sich da gebaut haben. Und so quasi wie ein Angriff auf diese Skulptur, die sie sich da im Internet gebaut haben mit Social Media. Ja, und das wollen die dann nicht haben. Also die fühlen sich dann angegriffen, so als würde jemand ihre Blase platzen lassen wollen, was ja eigentlich nicht der Fall ist. Natürlich gibt es auch, blöd gesagt, Arschlöcher, die dir auch an den Karren pissen wollen. Aber in der Regel gibt es ja auch viele, die wirklich gutes, konstruktives Feedback haben. Und das ist so meine Erfahrung, dass es irgendwie viele Fotografen gibt. Es gibt auch viele andere, um Gottes Willen. Es gibt ganz viele, die auch wenn mir jemand Feedback schreibt, ich nehme das gerne auf. Wenn euch mal irgendwas stört an meinen Bildern, schreibt es mir gerne. Ich bin ja nie böse. Auch wenn euch irgendwas an meiner neuen Webseite nicht passt, schreibt es mir. Ich finde, das ist immer wichtig. Man muss ja auch irgendwie weiterkommen. Aber gefühlt ist Social Media einfach so eine Scheinwelt geworden. Und ich hab das Gefühl, dass das vor allem in der Foto- und vor allem auch in der Model-Szene ganz massiv noch herrscht. Also, dass die Leute sich da sehr selbst inszenieren. Und jeder, der kommt und irgendwas kritisiert, auch wenn es gut gemeint ist, fühlen sich gleich persönlich angegriffen, so als würde jetzt jemand dieses Bild, was sie da gebaut haben, angreifen wollen. Weil anders kann ich mir diesen Umgang mit Kritik nicht erklären.
Also, ja, da gebe ich,
also ich weiß nicht, recht. Wenn ich jetzt auf dem Fotostammtisch zu jemandem hingehen würde und sagen, hey, bei dem Bild so und so, ich glaube, dann würde die Person anders reagieren, wie wenn ich ihr das öffentlich unter dem Bild kommentiere. Gut, das ist immer so eine Sache, öffentlich etwas zu kritisieren, aber ich weiß nicht, ist meine Erfahrung zumindest. Natürlich sind nicht alle so, Gottes Willen, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass, weiß ich nicht, dass die Fotoszene und die Modelszene schon so eine inszenierte Welt ist, so ein bisschen.
Nee, also es geht ja auch nicht darum, dass man es quasi öffentlich kritisiert, sondern ich habe das Gefühl, dass es einfach überhaupt nicht kritisiert wird, sage ich jetzt mal in dem Sinne. Also es reicht ja, wenn dir jemand eine Nachricht schreibt und sagt, hey, guck mal, das Bild, da gefällt mir zum Beispiel das und das nicht. Und natürlich will man es halt auch konstruktiv haben. Das heißt, man bietet zum Beispiel auch gleich seine Lösung an. Und ich glaube, selbst das wird ganz selten gemacht. Und das ist, glaube ich, vielleicht nicht unbedingt Social Media abhängig, sondern glaube ich einfach von der Szene, sage ich mal, dass Kritik und Feedback kaum quasi geteilt wird. Also um wieder auf das Thema Stilfindung zum Beispiel zu kommen, Teil dieser 3 Monate, in dem ich halt meinen Look gebaut habe, war auch ein Teil, dass ich halt die Bilder an viele Leute geschickt habe, ich glaube bis zu 10, 15 Leute, und gesagt habe, hey, was sagst du zu den Farben oder was sagst du jetzt zu den Hauttönen und sowas? Und da kam halt Feedback rein und dann habe ich es dementsprechend halt zum Beispiel wieder angepasst. Aber wenn ich die Bilder jetzt einfach so auf Social Media oder in irgendeiner Community, also Fotografie-Community reingestellt hätte, dann gehe ich davon aus, dass da eigentlich nie Feedback kommt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Mhm. Und das vermisse ich halt auch so ein bisschen, was man halt in dem Bereich Digital Painting halt viel hat. Die Leute versuchen sich halt wirklich gegenseitig zu pushen und das nicht immer nur mit positivem Feedback, sondern dass man halt sagt, okay, bei dem Bild, die Komposition stimmt nicht so richtig oder die Perspektive ist nicht so cool. Oder selbst wenn man sagt, hey, das Bild ist geil, aber ich hätte, glaube ich, eher ein anderes Objektiv genommen. Wenn du aus der Perspektive fotografierst, nimm kein 24 mm, sondern ein 35 mm. Selbst das ist doch schon hilfreich. Und das fehlt, glaube ich, der Community einfach so ein bisschen.
Ja, ich habe das Gefühl, dass das doch mal anders war. Also als ich angefangen habe mit der Fotografie, weiß ich nicht, was war ich denn da? Ja, so. Also wo ich dann mehr so in die People-Fotografie gegangen bin, so mit der 18, 19 rum, da war das noch ganz anders. Also da habe ich auch oft Kommentare gekriegt. Also ich glaube, das ist vielleicht, kann ja sein, dass es so ein Instagram-Phänomen ist, oder Facebook, habe ich anfangs echt oft Feedback bekommen und Nachrichten. Und da weiß ich noch, da war ich sogar in so einer Facebook-Gruppe, wo man Bilder reingepostet hat und man dann so quasi Feedback von den anderen Teilnehmern bekommen hat. Also, das ist wirklich ein guter Punkt. Das ist aktuell irgendwie gar nicht mehr so. Zumindest kriege ich das auch nicht mit.
Also, ich finde das vor allem immer cool, wenn man halt mit den Leuten spricht. Also, wenn ich mich zum Beispiel ab und zu mal mit Fotografen getroffen habe und man hat halt darüber gesprochen, dann teilt man auf jeden Fall das Feedback gegenseitig. Und man fragt sich so, hey, was sagst du zu meinen Bildern und wie findest du das und das? Und da wird es schon gemacht. Aber irgendwie wenig in der Online-Community allgemein. Ich glaube nicht, dass es wirklich viel mit Social Media zusammenhängt. Mhm. Ich glaube,
so ein Online-Ding.
Ja, ich glaube, keiner mag es wirklich, wenn man öffentlich kritisiert wird. Das ist ein ganz normales menschliches Phänomen, sage ich mal, oder einfach eine Einstellung. Aber es wird ja schon reichen, wenn man irgendwie eine Nachricht kriegt. Keine Ahnung, man kann ja seine Kommentare oder man kann ja Bilder teilen und dann per Nachricht verschicken und sagen und dann darüber quasi seine sein Feedback geben. Mhm. Das finde ich voll in Ordnung und das hilft ja, ja auch der Entwicklung. Also.
Eben. Und ich glaube aber auch, dass diese Kritikunfähigkeit auch so ein Ding ist, wenn man noch in dieser Findungsphase ist. Ich glaube, also wenn ich so zurückblicke, anfangs hat mir Kritik auch nicht so gut getan. Also ich habe es ja auch lernen müssen, erst damit umzugehen. Aber ich glaube, wenn man selber noch nicht so gefestigt ist, also ich meine jetzt nicht charakterlich, sondern ich meine jetzt fotografisch gefestigt, man hat noch nicht, jetzt vielleicht nicht seinen Stil, aber auch noch nicht so seinen Weg gefunden. Und wenn man dann so das Gefühl hat, man kommt langsam zu etwas und dann kommt jemand und kritisiert das, was du tust, ich glaube, dann fühlt man sich eher angegriffen, wie wenn man jetzt schon jahrelang sein Ding macht, weil dann lernt man auch, zu dem zu stehen, was man aktuell tut. Und ich glaube, das hat auch nochmal so ein bisschen so einen Einfluss darauf, wie man mit Kritik umgeht.
Ja, es kommt halt echt immer darauf an, wie man es definiert. Also ich sag mal, ich mag es auch nicht, wenn man mich kritisiert. Aber ich definiere Kritik auch so, dass es nie konstruktiv ist. Also da sagt man ja immer nur, was einem halt nicht gefällt. Aber ja, konstruktives stimmt, ja. Feedback hat ja damit zu tun, dass man auch einen Lösungsweg quasi anbietet. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das vielleicht das Problem.
Ja, dass man nicht nur lernen muss, es anzunehmen, sondern auch lernen muss, es richtig zu geben, Feedback.
Genau, exakt.
Also, voll fühle ich total, weil ich habe ein paar Jahre bei Apple gearbeitet und da gibt es eine sehr, sehr ausgeprägte Feedback-Kultur. Und wenn du da anfängst zu arbeiten, dann wird dir beigebracht, wie man richtig Feedback gibt und so. Das habe ich tatsächlich, es war sehr, sehr wertvoll. Also da lernt man erst, dass es viele Punkte gibt. Also Leute, ein kleiner Crashkurs. Bevor man Feedback gibt, man fragt die Person, ob sie Feedback haben will, weil manchmal ist man nicht in der Situation oder ist gerade nicht in der Laune, dass man das annehmen kann. Also wenn die Person dann Ja gibt, dann gibt Feedback. Und wie der Toni gerade gesagt hat, ist ganz wichtig, nicht nur sagen, was Kacke ist, sondern vielleicht auch einen Lösungsvorschlag nennen. Was könnte man besser machen? Warum findest du es Kacke? Warum findest du das und das nicht so gut? Wenn du sagst, das ist Kacke, dann ist es kein konstruktives Feedback.
Ja.
Ja, das hat mich sehr geprägt, diese Feedback-Kultur, die wird da einem eingeprügelt in dem Unternehmen.
Ja, das finde ich gut, das finde ich echt gut. Und ich würde es auch cool finden, wenn es sowas mehr geben würde.
Total,
in der
total.
Fotografie-Community. Ich glaube, das würde alle extrem pushen. Einfach das ist halt auch was, in dem Moment, in dem man Feedback gibt und dann auch einen Lösungsansatz quasi vorschlägt, teilt man ja sein Wissen. Und das ist ja auch das, was ja alle wollen, dass man halt rausfinden will, wie arbeitet der und der. Oder zum Beispiel ist es auch nichts Falsches daran, nach Feedback zu fragen, wenn man jetzt das Gefühl hat, man steckt gerade irgendwie in der Sackgasse, weiß nicht, in welche Richtung man sich fotografisch weiterentwickeln will. Oder dann sollte man einfach gucken und halt offen sein und nach Feedback halt fragen, wie ich jetzt zum Beispiel auch für meinen Look das gemacht habe. Und dann wird man einem halt auch quasi das Wissen ja geteilt. Und das ist ja auch das, was man ja möchte. Und
eben. Und das ist ja auch,
den Mehrwert.
Das ist ja auch meine Erfahrung. Warum mache ich denn diese ganzen Events? Warum investiere ich so viel Arbeit in Speaker-Events und Buchtheater und alles ist aktuell halt alles eher online. Aber warum mache ich das? Weil ich halt einfach diese Feedback-Kultur auch mal zu spüren bekommen habe und ich halt einfach der Meinung bin, deswegen fotografiere ich ja auch Menschen und verbringe so viel Zeit mit Menschen, dass halt die Fotografie viel mehr ist als einfach nur auf den Knopf drücken. Und vor allem meine Erfahrung ist, wenn man halt miteinander redet, wenn man auch mal die Hüllen fallen lässt, also jetzt im Sinne von Wissen und sowas, wie mache ich das? Ich finde, wenn man viel gibt, bekommt man immer doppelt zurück. Und wenn man einfach die Leute zusammenbringt und man gemeinsam lernt und man gemeinsam sich austauscht, da können so tolle Dinge raus entstehen. Und das ist so der Antrieb auch meiner Eventreihe, dass man einfach gemeinsam viel weiterkommt und dass man gemeinsam eine tolle Zeit hat. Und tatsächlich, ich meine, es ist jetzt Sonntag, wenn ihr das hört. Der Podcast kommt am Sonntag raus. Ich werde wahrscheinlich schon am Samstag das anteasern. Aber das passt gerade ganz gut, weil wir gerade über das Thema Feedback gesprochen haben. Und zwar wird diesen Dienstag, genau, wenn ihr das hört, diesen Dienstag, die erste Meet & Speak Discord Session starten. Und zwar habe ich mir überlegt, eben auch aus einem ähnlichen Grund, dass man einfach sagt, jeden Dienstag von 19 bis 21 Uhr auf dem Meet & Speak Discord Server quatscht man über Fotografie. Das Ganze wird limitiert auf 10 Personen. Das ist so eine Art Video-Call. Und da kann man zum Beispiel auch genau sowas machen, dass man Feedback einholt von Leuten, dass man seine Bilder reinpostet, dass man das Feedback anderer Leute einholt, dass man über Dinge redet und diskutiert, die einen bewegen. Und diese Sessions werden dann halt auch thematisch sein. Es wird auch mal so freie Abende geben, wo man über alles reden kann. Und das ist jetzt so eine neue Richtung, damit man einfach so ein bisschen online die Community ein bisschen stärkt und zusammenbringt. Das Ganze ist völlig kostenlos. Das ist einfach jeden Dienstag von 19 bis 21 Uhr, wie so ein offener Online-Stammtisch. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr coole Sache, auf die ich mich schon wahnsinnig freue. Das sehr passt jetzt gerade.
Ja. Sehr, sehr coole Idee.
Du bist natürlich auch jederzeit herzlich eingeladen, lieber Toni.
Danke, ja. Danke.
Ja, jetzt haben wir tatsächlich sehr viel über, sind wir doch tatsächlich sehr tiefgründig jetzt noch geworden gegen Ende.
So Toni, muss es sein.
So muss es sein, genau. Ich will dir einfach mal die letzten Worte übergeben. Was würdest du Menschen raten, die vielleicht erst mit der Fotografie beginnen? Also, was ist so für dich ein guter Einstieg in die Fotografie? Was sollten die Leute machen, um schnell zu sich zu finden, ihren Weg zu finden, um einfach Spaß an der Fotografie zu haben? Was würdest du den Leuten raten?
Das ist eine sehr gute Frage.
Und dann auch noch zum Schluss.
Dann auch noch zum Schluss, genau. Also, um seinen Stil zu finden, sollte man, glaube ich, immer für Inspiration, also immer offen sein für Inspiration. Man sollte sich nicht zu viel Druck machen, in welche Richtung man gehen will. Also, es ist immer normal oder es wird immer mal passieren, dass man seinen Stil oder seine Richtung am Anfang halt ändert. Einfach weil man gerade inspiriert ist von anderen Quellen oder anderen Ressourcen, anderen Fotografen oder einfach nur sogar einzelnen Bildern, dass man ein einzelnes Bild sieht und denkt so, boah, das will ich halt auch mal machen. Das ist ganz normal. Also ich glaube, wichtig ist einfach, sich ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen und sich einfach mal ein bisschen treiben lassen sollte. Und ja, ich glaube, das ist echt das Wichtigste. Deswegen, ich glaube, das, was am meisten zu Unzufriedenheit führt und auch zum Stillstand der Entwicklung, ist einfach Druck. Weil mit Druck ist es halt gerade schwierig,
absolut,
sich da irgendwie in eine Richtung zu zwängen, sondern wirklich
einfach. Und dazu zählt auch dieser Like-Druck. Follower haben genau. Müssen, Likes bekommen müssen. Das tut nicht gut. Das macht vielleicht mal ein Jahr Spaß, aber irgendwann kommt der Punkt, da merkt man dann, ist doch nicht alles.
Ja, eben. Also man sollte sich da, glaube ich, echt nicht so drauf konzentrieren. Also wirklich eher das, was einem Spaß macht. Und dann kommt der Rest wirklich von ganz alleine. Also das war auch damals so, wo ich angefangen habe, so mit Digital Painting. Und ein sehr, sehr guter Kumpel von mir, der jetzt auch immer noch Visual Effects macht und auch immer so Concept Designs für große Filme, der war damals auch noch ganz am Anfang und der meinte halt, Toni, mal einfach, worauf du Bock hast und mal wirklich in die Richtung, in die du Bock hast. Der Rest kommt von ganz alleine. Also die Leute werden ganz alleine auf dich aufmerksam. Wenn du nach Aufmerksamkeit strebst, sage ich mal, oder wenn du halt strebst, richtig gute Bilder zu machen, das kommt von ganz alleine. Also das ist echt sehr wichtig, da sich den Druck zu nehmen.
Das ist ein sehr, sehr guter, sehr, sehr gutes Schlusswort. Macht also, Leute, macht das, was euch liebt, macht das, was ihr liebt, macht das, wonach euch ist, was euch Freude bereitet. Und der Rest, die Likes, die Follower und vielleicht auch der Erfolg, kommt dann ganz meistens von ganz alleine. Aber man muss eben sich treu bleiben und nicht mit etwas starten, weil man der Meinung ist, ich brauche Likes. So, das geht auf Dauer meistens nicht gut. Toni, wo finden die Leute mehr von dir?
Auf jeden Fall würde ich sagen, auf Instagram und auf Behance. Also wenn sie Bock haben auf lange Serien, dann ist es, glaube ich, Behance, wo sie einiges finden. Und so einzelne Bilder, sage ich mal, Schnipsel von Serien, findet man auch definitiv auf Instagram.
Okay, also Leute, wenn ihr mehr von Toni sehen wollt, dann folgt ihm unbedingt auf Instagram und schaut bei Behance vorbei und überall Googelt einfach mal Toni Andreas Rudolph. Ich glaube, dann findet ihr alle möglichen Anlaufstellen.
Ja, ja, okay. Wirklich alle.
Alle. Toni, ich danke dir ganz recht herzlich für das tolle Gespräch. Hat Spaß gemacht. Und
sehr gerne.
Ja, hat mich sehr gefreut.
Super. Wir hören uns.
Wir hören uns.
Ciao, ciao. Ciao.